Wir sind im Judasbrief. Gibt es kein Kapitel im Judasbrief, der ist ganz kurz. Also einfach im Judasbrief. Dem Buch vor der Offenbarung, dem letzten Buch im Neuen Testament. Nach Ostern werden wir mit der Offenbarung beginnen. Das heißt, ihr habt noch 2 Wochen, um mal durchzulesen, um euch mal einen Überblick zu verschaffen. Heute sind wir nochmal in Judas und wir haben letzte Woche so eine ganze Liste von negativen Einstellungen und negativen Verhaltensweisen zusammengestellt, die diese Irrlehrer, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten, ja, manifestiert haben. Waren schlechte Vorbilder, die Gott richten wird. Wollen wir so sein? Nein. Deswegen habt ihr als Hausaufgabe auch eine Positivliste gemacht. Ne? Das Gegenteil von den schlechten Eigenschaften und Einstellungen, die wir letztes Mal gesehen haben. Also Judas hat uns vor den Irrlehrern und ihrem sündigen Lebensstil gewarnt. Heute wird eine direkte Aufforderung oder direkte Aufforderungen an die Nachfolger Jesu richten. Und er wird im Gegensatz zu dem, was die Irrlehrer gelebt haben, diese schlechten Vorbilder, wird er zu uns sagen, ihr aber. Und wir werden 3 Bereiche sehen heute. Das erste ist ein Blick auf uns selbst, also unser eigenes geistiges Leben. Und dann zweitens ein Blick auf unseren Nächsten und dann drittens ein Blick nach oben. Lobpreis Gottes. Zuerst ist das unser eigenes geistiges Leben betrifft. Wir werden hier 5 Dinge sehen, die wichtig sind. Erste haben wir eigentlich schon gelesen, letztes Mal im Vers 17. Da sehen wir das erste, ihr aber. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Und dann spricht er im Kontext hier von konkreten Warnungen. Aber gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Was sind Gottes Worte durch seine Apostel an uns? Hier, das Buch, das wir in unseren Händen halten. Die Bibel. Ist kostbarer als Gold. Ist Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Ist absolut wahr. Ist absolut zuverlässig, ist Gottes Offenbarung seiner selbst, Gottes Offenbarung von seinem Plan, den er mit uns hat, wo Gott uns offenbart, wer wir sind und wo wir herkommen, wo wir hingehen, wozu wir hier sind, was richtig ist, was falsch ist, wie wir in Beziehung mit ihm leben können, wie wir ein heiles Leben leben können. Das ist das Fundament unseres Glaubens, das ist die Grundlage. Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Und es ist schwer, mit jemandem Beziehung zu pflegen, den man nicht wirklich kennt. Es ist unsere geistliche Nahrung. Es ist unsere Bedienungsanleitung, wie wir gut leben können. Es ist unser geistlicher Kompass, wie wir richtig ans Ziel kommen. Es ist unser Maßstab. Und wir wollen eine bibeltreue Gemeinde sein. Und wir wollen bibeltreue Nachfolger Jesu sein. Das heißt, wir wollen das ganze Wort Gottes annehmen, nicht es irgendwie verbiegen oder irgendwas rauslassen, was uns nicht gefällt. Wir wollen dem auch nichts hinzufügen, nicht irgendwas anderes dem Wort Gottes gleichstellen. Das ist unser Maßstab, das ist unser Kompass. Und wenn man einen Kompass nur ein bisschen verstellt, 1 Grad, 2 Grad, das macht vielleicht auf 2 Meter keinen Riesenunterschied, aber auf 100, 1000 Kilometer kommst du sehr weit vom Ziel ab. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Wort Gottes festhalten, dass wir an das Ziel kommen. Wenn du Gott kennen willst, wenn du wissen willst, was er für dein Leben vorhat, wenn du ein heiles Leben leben möchtest, das funktioniert, dann musst du dieses Buch lesen hier. Das Ganze. Deswegen studieren wir in unseren Gottesdiensten Vers für Vers durch Gottes Wort, die Bibel. Wir brauchen das ganze Wort Gottes. Und das ist eine der wichtigsten Disziplinen im Leben eines Christen, dass wir schlicht und einfach die Bibel lesen. Täglich. Mit einer betenden Haltung, mit einem gehorsamen Herzen. Und wir sollen das systematisch tun. Die ganze Bibel. Wir brauchen ein System. Nicht nur irgendein Andachtsbuch oder die Losungen oder mal hier ein Vers oder da ein Vers. All diese Dinge sind gut, das können wir zusätzlich machen. Aber was wichtig ist, dass wir durch das ganze Wort Gottes lesen, dass wir das ganze Wort Gottes kennenlernen. Macht doch einen Plan. Egal wie, es gibt Pläne, wo man jeden Tag einen Abschnitt aus dem Neuen Testament liest und einen Abschnitt aus dem Alten Testament. Man kann chronologisch durchlesen, das habe ich auch schon gemacht. Ich lese zurzeit, dass ich ein Buch im Alten Testament lese, dann ein Buch im Neuen Testament, dann das nächste im Alten Testament, das nächste im Neuen Testament. Egal wie, aber habt einen Plan, wie ihr Gottes Wort kennenlernen wollt. Wenn ihr täglich ein Kapitel lest, dann kommt ihr in einem Jahr durch das ganze Neue Testament durch. Wenn ihr täglich drei Kapitel lest, dann kommt ihr in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Und wenn du das noch nicht tust, dann musst du das anfangen. Oder vielleicht neu anfangen, wenn du es begonnen hast zu vernachlässigen. Wir müssen Gottes Wort kennen. Ist sehr grundlegend, aber es ist wichtig. Gerade die grundlegenden Dinge sind wichtig. Das Zweite, was genauso wichtig ist wie das Lesen oder das Studieren, das Kennen von Gottes Wort, ist, dass wir Gottes Wort oder Gott in seinem Wort gehorchen und es ausleben und es umsetzen. Es gibt keine theoretischen Nachfolger von Jesus. Es gibt keine theoretischen Christen. Wenn du nur irgendwie theoretisch glaubst, so intellektuell irgendwelchen Glaubenssätzen zustimmst, Bibelwissen anhäufst und wenn das alles ist, dann betrügst du dich selbst. Es geht um die Beziehung mit einer Person. Es geht um die Nachfolge einer Person. Und das geht nicht theoretisch. Jakobus schreibt uns in Jakobus 1, Vers 22, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und ihr wisst, dass Jesus gesagt hat, jemand, der seine Worte nur hört und es nicht tut, das ist wie einer, der sein Lebenshaus auf Sand baut. Das wird nicht Bestand haben. Aber der, der meine Worte hört und sie tut, der wird einer sein, der sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Und da können Stürme kommen, da kann der Regen kommen, die schweren Zeiten, egal was, dann wird dieses Lebenshaus Bestand haben. Und so der Zweck unseres Bibelstudiums auch heute Morgen ist nicht, dass wir unseren Kopf mit Bibelwissen füllen. Das ist ein Zwischenschritt. Vielleicht. Der Zweck ist, dass es unser Leben verändert. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Deswegen studieren wir Gottes Wort. Und ich muss mich und wir müssen uns da immer wieder dran erinnern. Ich denke, es ist eine Gefahr für uns. Gerade die, die wir Gottes Wort lieb haben und viel Gottes Wort studieren. Die Gefahr ist, dass es für uns eine theoretische Übung wird. Und es ist wichtig, dass wir es ausleben. Also erstens hier, wir müssen uns an Gottes Worte durch die Apostel Jesu erinnern. Und dann zweitens im Vers 20 heißt es weiter, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Der heiligste Glaube, heilig, das zeigt uns wieder, wie einzigartig und wie wertvoll der Glaube ist, den wir haben. Das, was Gott uns offenbart hat. Und daher erbaut euch darauf, baut euer Leben auf dieser Grundlage auf. Wir haben uns, glaube ich, vor 2 Wochen über Glaubensbekenntnisse unterhalten, die so eine Zusammenfassung sind von den wesentlichsten Glaubensinhalten. Und das bekannteste, uns bekannteste ist wahrscheinlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Und haltet euch das mal vor Augen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was wird passieren, wenn du dein Leben auf diese Wahrheit aufbaust? Wir können jeden Tag, wenn wir aufstehen, neu staunen. Es gibt einen Gott, der ist allmächtig, der ist der Schöpfer. Und gerade jetzt im Frühling sehen wir, wie wunderbar seine Schöpfung ist. Schau dich um. Wie kreativ. Was für geniale Prozesse da ablaufen. Wenn ein Baum zu blühen beginnt oder diese hässliche Blumenzwiebel oder dieser Same, den man gesät hat, anfängt zu sprießen und hier neues Leben entsteht. Und wir können unseren eigenen Leib anschauen und staunen. Wunderbar bin ich gemacht, sagt der David im Psalm 139. Hier nach 11 Tagen kommen die Fäden raus und das Ding ist wieder zusammengewachsen. Es ist unglaublich, was Gott geschaffen hat. Diese Selbstheilungskraft, die Gott in unseren Leib hineingelegt hat. Es ist unglaublich, was da passiert. Ich verstehe nicht mal ansatzweise, was da biologisch und chemisch und sonst wie abläuft. Aber es ist ein Wunder. Was für einen genialen Gott wir haben. Was für einen wunderbaren Schöpfergott wir haben. Und er ist allmächtig. Das heißt, er kann alles tun, was er will. Und dann, das ist der Hammer. Er ist mein Vater, weil ich auf Jesus vertraue. Das sollte man nie aufhören zu staunen. Dass wir unseren Kopf zu dem allmächtigen, ewigen Gott aufheben können und sagen können, aber, Papa, der allmächtige Schöpfergott ist mein Papa. Das ist meine Beziehung mit ihm. Begeistert dich das? Ich meine, was sonst? Was sonst soll uns begeistern? Wie wunderbar ist das? Aber Papa. Und was bedeutet das für dein Leben? Wenn es die Wahrheit ist, wenn du dein Leben auf diese Wahrheit aufbaust. Kannst du zuversichtlich leben? Ja. Wenn der allmächtige Gott mein Papa ist, auf jeden Fall. Musst du dir Sorgen machen? Nein. Weil der allmächtige Papa alles in seiner Hand hat. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen und seinen einzigartigen Sohn, unseren Herrn. Jesus ist der Herr. Das ist die Beziehung, die wir mit ihm haben. Das heißt, er sagt was und ich tue, was er sagt. Was kann diese Wahrheit für dich heute bedeuten? Deine Beziehungen mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinem ungläubigen Nachbarn. Jesus ist mein Herr. Und er ist der beste Herr, den es überhaupt gibt. Er meint es absolut gut mit mir. Wenn Jesus mein Herr ist, sagt mir das auch, dass ich nicht mehr Sklave der Sünde bin. Ich bin ein Sklave Jesu. Haben wir am Anfang vom Judasbrief gesehen und das ist so befreiend. Ich kann Nein sagen zu diesen sündigen Impulsen. Ich muss nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe ohne Jesus. Ich kann anders leben. Ich bin sein Sklave. Ich bin sein Nachfolger. Und er ist mein Herr. Und dann denkt, wenn wir an das Glaubensbekenntnis weiterdenken, denkt über diese ganze Wahrheit drüber nach, was Jesus für uns getan hat. Und wer Jesus ist und wer ich in ihm bin. Er ist gekreuzigt worden für mich. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel. Ich brauche ihn als Sünder. Ich bin abhängig von ihm. Aber hey, er ist für meine Schuld gestorben. Er ist auferstanden. Ich habe Vergebung. 100%. Und denkt an die Liebe Gottes, die im Kreuz offenbar geworden ist. Mein Gott liebt mich zu Tode. Er liebt dich zu Tode. Und das ist meine Identität und das ist deine Identität. Ich bin ein radikal im höchsten Maße geliebter Mensch. Und du bist es auch. Von Gott geliebt. Wir können alle wie der Apostel Johannes sagen, ich bin der Apostel oder von mir aus der Jünger, den Jesus liebt. Das ist die Wahrheit, das ist die Tatsache. Gott liebt dich. Der allmächtige, ewige Gott liebt mich. Wow. Und ich sehe meinen Wert dort am Kreuz. Und er hat die Kontrolle, er hat alles in seiner Hand und er hat uns verheißen, Römer 8, Vers 28, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Er hat die Zukunft in seiner Hand. Er ist auferstanden, das heißt, ich werde auferstehen. Und wir werden im Vers 24 sehen, wenn wir auferstehen, dann wird es Frohlocken geben, dann wird es Freude geben. Das ist sein ultimativer Plan für mich. Was wird passieren, wenn du dein Leben auf diesem Glauben, auf diesen Wahrheiten aufbaust? Ich glaube, du wirst ein zuversichtlicher, optimistischer, froher Mensch sein. Egal was. Und es wird uns auch bewusst sein, dass Gott nicht nur mich so liebt, sondern auch meinen Nächsten. Und ich bin ein Botschafter seiner Liebe. Also wie werde ich dann leben, wenn das die Wahrheit ist, auf der ich mein Leben aufbaue? Und wir bekennen, ich glaube an den Heiligen Geist. Heiliger Geist, in der Person des Heiligen Geistes ist Gott bei mir und in mir. Und er hat uns seine Gnade und seine Kraft und seinen Beistand verheißen. Ich bin nie allein. Wir bekennen auch unseren Glauben, dass Gott seine Gemeinde hat. Ich habe Geschwister, auch in dem Sinn bin ich nicht allein. Das ist schön. Heißt gleichzeitig aber auch, ich habe Verantwortung für meine Familie. Und so weiter und so fort, ihr könnt das für euch weiter durchgehen. Aber erster Punkt ist, kennt die Wahrheit, kennt euren Glauben. Und der zweite Punkt ist, erbaut euch auf eurem heiligen Glauben. Drittens, betet dem Heiligen Geist. Betet. Wir dürfen unserem allmächtigen Papa unsere Anliegen bringen. Und das ist wunderbar, das ist so ein Vorrecht. Das ist auch machtvoll. Ich muss nicht alles irgendwie selber schaukeln können und selber hinbiegen können. Ich bin zu vielen so unfähig. Aber ich habe einen viel mächtigeren, viel fähigeren Beistand. Und beten bedeutet Abhängigkeit. Wenn wir wenig beten, merken wir, dass wir zu selbstgenügsam geworden sind. Dass wir irgendwie denken, dass wir die Dinge selber schaukeln können, aus eigener Kraft. Aber Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Zumindest nichts, was geistlich wirklich Frucht bringt und wirklich Bestand hat. Also betet. Gebet verändert mich. Gebet verändert die Welt. Ich denke an Georg Müller, der zigtausende erhörte Gebete aufgezeichnet hat in seinem Tagebuch. Gebet macht echt einen Unterschied. Gebet ist machtvoll. Und das ist auch so eine wichtige Disziplin in unserem Leben, dass wir Beter sind. Das ist eigentlich, wovon Beziehung lebt. Wenn wir wenig beten, pflegen wir wenig Beziehung mit Gott. Und ich rede jetzt nicht nur von strukturierten Gebetszeiten oder so mit anderen. Nee, wir können den ganzen Tag über mit Gott reden. Kommunikation, das ist, wovon Beziehung lebt. Du sagst, betet im Heiligen Geist, das heißt unter der Leitung, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, dass wir nicht nur ziellos irgendwie dahin plappern. Der Heilige Geist hilft uns betend, wenn wir offen sind, wenn wir ihn bitten, führe mich, leite mich, wird er Dinge auf dein Herz legen. Wir können das Wort Gottes beten, das ist immer geistlich, wenn wir um das beten, was Gott uns sagt in seinem Wort. Das ist immer geistgeleitetes Gebet. Im Römer 8 spricht es vom Stöhnen im Geist oder Seufzen im Geist. Wenn wir in Situationen sind, manchmal, wo wir nicht mal wissen, wie wir beten können, dann einfach, wenn wir unser Herz zu Gott auferheben und sagen, oh Herr, das ist Gebet. Das ist der Heilige Geist, durch uns betet. Sprachengebet gehört sicher auch dazu, zum Beten im Heiligen Geist. Und seht, was passiert, wenn wir beten. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also macht euch keine Sorgen, sondern betet. Das Resultat wird sein, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, also selbst in Situationen, die ich nicht mehr verstehe, warum das gerade abgeht, was abgeht, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also das Resultat wird Friede sein. Und dann als vierter Punkt steht hier im Vers 21, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Ich glaube, das bedeutet erstens, was wir schon angesprochen haben, dass wir im Bewusstsein, im Licht von Gottes Liebe für uns leben. Wieder, ich und du, wir sind von Gott geliebte Menschen. Ohne Zweifel, das hat er uns bewiesen am Kreuz. Gott liebt dich. Unsterblich, leidenschaftlich, aufopfernd, verschwenderisch. Gott liebt dich. Gott schätzt dich. Gott mag dich. Gott will dich. Und wenn wir im Licht von dem leben, wenn du das wirklich annimmst, und empfängst, dann wird dich das freisetzen. Von ganz vielen Dingen. Von dich selbst gering zu fühlen. Wird dich freisetzen. Auch von Menschenfurcht. Hey, egal was, Gott liebt mich. Egal was andere sagen, Gott liebt mich. Wird dich freisetzen von Verdammnis. Von ganz vielen Dingen. Und diese Grundgeborgenheit in der Liebe des Schöpfers, die macht uns dann auch liebesfähig. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann der zweite Aspekt, wie ich mich in der Liebe Gottes erhalte, ist natürlich, dass ich andere mit dieser Liebe liebe. Mit der gleichen Hingabe, aufopfernd. Und das beinhaltet Liebe, oder? Liebe beinhaltet immer ein Opfer. Opfer an Zeit, Opfer an Mühe oder Anstrengung, an Arbeit, an Vergebung, an Geld manchmal, an Geben. Echt lieben, echt Gutes tun, kostet was. Also zum Beispiel, wenn ich meine Frau lieben will, dann heißt es vielleicht, dass ich den Fernseher ausschalten muss und mein Hinterteil aus der Couch erheben muss und den Müll raustrage. Ich opfer ein Stück weit vielleicht meine Freizeit oder meine Bequemlichkeit, meine Selbstsucht. Liebe erfordert immer ein Opfer. Also wir reden hier nicht über ein Gefühl. Liebe ist nicht ein Gefühl oder so Schmetterlinge im Bauch. Das ist nicht wirklich Liebe, das ist Verliebtsein, okay? Das ist ein Unterschied. Verliebtsein ist auch schön. Für eine Zeit lang hält es meist daran. Aber reife, wahre Liebe ist eine Entscheidung. Ist eine Hingabe. Das hat was mit Opfer zu tun. Und die grundlegende oder eine der grundlegendsten Fragen im Leben ist, liebe ich mich selbst und opfere ich andere für mich auf? Oder liebe ich Gott und meine Nächsten und opfere ich mich selbst für andere auf? Grundlegende Lebensphilosophie. Also Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe ist praktisch. Liebe ist eine Entscheidung, zum anderen zu stehen, dem anderen treu zu sein, ihm Gutes zu tun, ihm zu dienen, ihn höher zu achten als mich selbst. Nicht nur ein Wort, eine Entscheidung. Und wisst ihr was, in dem Sinn kann ich meiner Frau sagen, ich liebe dich, selbst nachdem wir gestritten haben. Und ich kann meinem Kind sagen, ich liebe dich, selbst wenn es mich gerade genervt hat und mir ungehorsam gewesen ist und mich gereizt hat und ich mein Kind züchtigen musste, ich kann trotzdem sagen, ich liebe dich. Und ich kann meinem Bruder und meiner Schwester sagen, ich liebe dich, selbst wenn er oder sie mich gerade verletzt hat und ich sie eigentlich gar nicht ausstehen kann gerade. Das ist Gefühl, das eine, aber Liebe ist eine Hingabe. Ich kann sagen, ich liebe dich. Ich bin dir hingegeben. Wir sind Familie. Ich vergebe dir. Ich will dich annehmen. Ich will dir dienen. Ich will dir Gutes tun. Ich will gut über dich reden. Und so weiter. Ich liebe dich. Das ist meine Entscheidung. Ich bin entschieden, dich zu lieben. Und es braucht diese grundsätzliche Entschiedenheit vor allem anderen in unserem Zusammenleben. Das ist wirklich, was den Unterschied ausmacht. Diese Entschiedenheit zu leben. Spaltung oder auch das Wort Scheidung sollte gar nicht in unserem Vokabular vorkommen. Nee, Entscheidung statt Scheidung. Entschiedenheit. Ich liebe dich. Ich stehe zu dir. Ich werde mich aufopfern um deinetwillen. Das ist Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist sehr schwer. Es ist nicht nur sehr schwer, es ist unmöglich für mich und für dich, so zu lieben und so zu leben. Das können wir nur aus der Beziehung mit Gott heraus. Nur wenn wir mit ihm zusammenwirken. Also ich brauche wieder seine Kraft. Ich muss mich wieder daran erinnern an meine Identität, die ich in ihm habe, wie sehr er mich liebt. Und ich darf wissen, wir haben einen Beistand. Und zu lieben ist unser Auftrag. In Johannes 13, Vers 35 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sagt nicht, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einen Fisch auf dem Auto kleben habt oder weil ihr mit einem christlichen T-Shirt rumläuft oder einem Kreuzanhänger oder weil ihr in Gottesdienst geht oder weil ihr die Hände hebt beim Lobpreis. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist unsere hohe Berufung. Matthäus 5, Vers 16 hat Jesus darüber hinaus noch gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, also vor allen Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Das ist praktische Liebe und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also das ist unser Auftrag, zu lieben. Und ich war die letzte Woche auf einem Seminar, da ging es so darum, liebevolle Beziehungen bauen. Und ein Gedanke in diesem Seminar war, dass ein Ausdruck von Liebe Zuhören ist. Und der Referent hat darüber gesprochen, wie sehr wir das eigentlich verlernt haben, wirklich zuzuhören. Und wir haben versucht, es zu üben. Dem anderen zuzuhören, ohne dran zu denken, was ich antworten werde. Das ist gar nicht so einfach. Mich mal auszuschalten und wirklich konzentriert zu sein und wirklich zuzuhören auf das, was der andere sagt. Lass uns das üben mal. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Ich möchte euch herausfordern dazu, dass ihr diese nächste Woche jeden Tag jemanden fragt, vielleicht ladet ihr einen Arbeitskollegen ein, was zu trinken, und wird er mitkommen, weil du bezahlst natürlich. Und stell ihm einfach zwei Fragen. Das kann jeder von euch. Erste Frage, wie geht's dir? Und die zweite Frage, erzähl mir mehr. Und dann hör einfach mal bewusst wirklich zu. Praktische Art zu leben. Fünfter Punkt hier, was unser eigenes geistiges Leben betrifft. Wie können wir uns in der Liebe Gottes erhalten? Er sagt hier, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Also wir können uns in der Liebe Gottes erhalten, indem wir Gottes Barmherzigkeit erwarten. In den Klageliedern Kapitel 3 heißt es, das Erbarmen des Herrn ist neu jeden Morgen. Das ist wunderbar. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, darfst du wissen, Gott hat Erbarmen für dich. Und Gott hat Gnade für dich und Beistand für dich für diesen neuen Tag. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben. Wir dürfen auch jeden Tag wieder neu anfangen, wenn wir missgebaut haben und versagt haben. Erbarmen des Herrn ist jeden Morgen neu. Wir leben aus Gottes Gnade. Und diese Erfahrung von seiner Barmherzigkeit wird mich auch barmherziger machen. Ganz natürlich. Wir dürfen aber auch vorausschauen auf das Kommen Jesu oder unser Gehen zu ihm, je nachdem, was früher kommt. Wir haben Barmherzigkeit für das ewige Leben. Das heißt, mir ist 100% vergeben. Das darf ich wissen in Jesus. Ich bin gereinigt und ich werde eines Tages, wenn ich in seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit bin, völlig rein sein und völlig verändert sein. Jesus gleich. Und er wird seine Herrlichkeit mit uns teilen. Diese ewige Perspektive zu bewahren, hilft uns auch, den Fokus zu bewahren, hier in dieser Welt. Auch in schwierigen Zeiten. Auch in schwierigen Beziehungen manchmal durchzuhalten. Einfach die Perspektive zu bewahren. Es geht nicht um die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre, die wir noch haben hier in dieser Welt. Es geht um die ganze Ewigkeit. Und wie wir leben hier, unsere Entscheidungen hier, werden in alle Ewigkeit Auswirkungen haben. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Und wir werden belohnt werden von ihm für all unsere Liebe, all diese Entscheidungen zu leben und all unsere Treue. Wir dürfen auch wissen, unsere Schwierigkeiten, unsere Kämpfe, unsere Leiden werden nicht für immer sein. Es ist zeitlich begrenzt und das gibt uns Perspektive, das hilft uns durchzuhalten in schwierigen Zeiten. 2. Korinther 4, nachdem Paulus all diese Bedrängnis und all diese Dinge beschrieben hat, schweren Umstände, fast unmöglich schweren Umstände, er sagt, wir sind fast erdrückt. In seinem Leben schreibt er im Vers 16, aber deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis. Okay? Es ist schnell vorübergehend. Unser Leben ist wie ein Windhauch. Das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und so, das macht einen Unterschied, diese ewige Perspektive in unserem Leben. Okay, das waren die 5 Punkte von dem ersten Punkt. Das eigene geistige Leben bewahren und nähern. Zweitens sehen wir hier den Blick auf unseren Nächsten. Wir Christen, wir Menschen existieren nicht für uns selbst. Selbstsucht ist ein sehr enges, miserables, freudloses Gefängnis. Wir leben für Gott und wir sind seine Glieder. Wir sind sein Leib, wir sind seine Werkzeuge, wir sind seine Botschafter, um seine Liebe an andere weiterzugeben. Okay, groben Zügen, darum geht's in unserem Leben. Und weil wir seine Barmherzigkeit erfahren haben, wollen auch wir barmherzig sein. Im Kontext hier geht es um die Barmherzigkeit einem Bruder, einer Schwester gegenüber, die von diesen Irrlehrern, dieser Irrlehre beeinflusst waren, vielleicht auch von diesem sündigen Lebensstil dieser Irrlehrer beeinflusst waren. Vers 22. Und erbarmt euch der einen, die zweifeln. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Wie können wir das tun, wenn jemand am Zweifeln ist, am Straucheln? Wie können wir sie herausreißen? Ja, ins Gespräch kommen, vielleicht Wahrheit weitergeben, Fragen beantworten. Was können wir noch tun? Für sie beten, genau. Das ist das Machtvollste wahrscheinlich, was wir erstmal tun können. Diesen geistigen Kampf für sie kämpfen. Manchmal heißt es, sie zurechtweisen. Bin ich meines Bruders Hüter? Um mit Kain zu sprechen? Biblisch gesehen ja. Matthäus 18, Vers 15. Da sagt Jesus, wenn aber dein Bruder sündigt oder deine Schwester, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Er hat ihn zu gewinnen. Wenn er nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen nun jede Sache bestätigt werden. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Also wir sehen hier mindestens 3 Schritte des Nachgehens. Also schau nicht weg. Ja, es kostet Überwindung und ich glaube, keiner von uns mag Zurechtweisung. Ich mag es nicht, andere zurechtzuweisen. Aber dein Bruder ist es wert. Deine Schwester ist es wert. Sie ist es Gott wert. Und er will dich gebrauchen. Aber da, also lass uns halt wegschauen. Und um das praktisch zu machen, kennst du irgendjemanden, der gerade so ein bisschen am Abdriften ist in seinem Glauben oder vielleicht von diesem geraden Weg abgedriftet ist? Und ist dir jemand aufgefallen, der vielleicht schon längere Zeit nicht mehr hier bei uns war? In der Gemeinschaft, im Gottesdienst. Willst du ihn vielleicht anrufen? Mal nachfragen? Hey, wie geht's dir? Was geht ab? Das ist nicht nur der Job vom Pastor. Das ist der Job von uns allen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Im Geist der Sanftmut. Mit Liebe, mit Sanftheit, aber mit Wahrheit und mit Klarheit. Bringt einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und das sehen wir auch, wenn wir hier weiterlesen. Indem er sie aus dem Feuer reißt, der anderen aber, ich nehme an, die, die in Sünde leben, erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Also wir müssen Acht haben auf uns selbst. Wenn wir Geschwistern nachgehen, die einen sündigen Lebensstil gewählt haben, oder auch wenn wir versuchen, unsere noch nicht gläubigen Freunde für Jesus zu gewinnen. Pass auf, dass du dich nicht runterziehen lässt. In 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wir müssen uns immer bewusst sein, dass unser Fleisch schwach ist. Wir müssen vorbereitet in solche Situationen gehen. Jesus hat gesagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, also lasst uns beten, lasst uns stark werden, unseren Geist nähern, solange er willig ist, damit wir in Zeiten der Versuchung bestehen können. Also die Frage, die wir uns immer stellen können, wenn es um Beziehungen geht, ist, beeinflusse ich meine Freunde positiv oder sind sie diejenigen, die mich negativ beeinflussen? Und dann bin ich nicht stark genug. Dann muss ich Abstand nehmen von diesen nichtchristlichen Freunden von mir aus. Dann bin nicht ich der, der sie für Jesus gewinnen kann. Also zum Beispiel, als ich Zivildienst gemacht habe, war beim Roten Kreuz und da gab es so eine Gruppe von Kollegen, die haben in den Pausen, wenn man gewartet hat auf den nächsten Einsatz, haben die immer Pornos geguckt. Ich wusste, ich kann mit den Leuten nicht abhängen. Ich bin nicht stark genug, das zieht mich runter, diese Bilder sind zu stark für mich. Und wirklich die einzig richtige Art, mit sowas umzugehen, ist, lauf davon. So wie der Josef davon gelaufen ist, von der Frau seines Chefs, die wahrscheinlich so ziemlich entkleidet zu ihm gekommen ist und ihm die Kleider vom Leib gerissen hat und gesagt hat, hey, schlaf mit mir. Lass das Ding liegen und renn so schnell du kannst. Also diese Beziehungen mit Menschen, die einen anderen Lebensstil leben als unseren, immer fragen, bin ich der, der den anderen positiv beeinflusst oder ist der andere dran, mich runterzuziehen? Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich, okay, dann muss ich auf Abstand gehen. Und es ist wert, mal alle deine Beziehungen unter diesem Gesichtspunkt zu analysieren. Kannst dir auch die Frage stellen, welchen Einfluss habe ich auf die Geschwister in der Gemeinde? Wir müssen da, glaube ich, wieder sehr bewusst sein und bestimmt sein, dass ich meine Geschwister ermutigen will und aufbauen will, Jesus nachzufolgen, treu zu sein, kompromisslos zu sein. Das muss die Atmosphäre sein in unserer Gemeinschaft. Dass wir einander ermutigen, Jesus zu folgen. Also der Blick, erstens haben wir den Blick gesehen auf uns selbst, unser eigenes geistiges Leben, den Blick auf unseren Bruder, auf unsere Schwester, auf unseren Nächsten. Und als drittes wollen wir aufschauen. Judas beendet seinen Brief hier mit einem gewaltigen Lobpreis. Lass uns den lesen, in Vers 24 geht's los. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag. Also Gott ist fähig, uns zu bewahren. Das Einzige, was wir tun müssen, ist an ihm festhalten, an ihm dranbleiben. Geh deinen Lebensweg in der Seilschaft mit ihm und du wirst nicht stolpern. Er wird dich bewahren. Wir fallen oft auf die Nase, wenn wir uns ausklinken von ihm. Aber selbst dann sind wir noch angeseilt, zusammengespannt mit ihm. Und er wird uns bewahren, zu straucheln, wenn wir an ihm festhalten. Bewahren in alle Ewigkeit. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag. Seht ihr, in seine Herrlichkeit. Wir werden perfekt gemacht sein wie er und wir werden frohlocken, Leute, wenn wir dort sind. Wir werden uns freuen. Und wir suchen nach dieser Freude an all den falschen Orten. Allzu oft. Aber dafür sind wir erschaffen. Danach sehnt sich unser Herz. Die Ewigkeit mit ihm. Und dahin wird er uns bringen in Jesus Christus. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Ist es nicht wunderbar, dass unser Gott ein Heiland ist, einer, der uns Heil bringt, der Heil für uns beabsichtigt. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, soll der König sein, in meinem Leben. Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Da doch hier werden die drüber geschrieben. Hm? Amen. Also wir wollen uns ihm anvertrauen. Lass uns das tun. Guter Gott, lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich haben und dass wir Abba, Papa sagen dürfen zu dir, wenn wir Jesus vertrauen. Wir sind so dankbar, dass du deine schützende Hand über uns hältst, Herr, dass du mit uns gehst jeden Tag, dass du Gnade und Erbarmen hast jeden Morgen neu. Und so, Vater, bewahr uns in deinem Geist, Herr, bewahr uns in der rechten Haltung. Hilf uns, umsichtig zu leben und mit einem geistigen Blick, mit einer ewigen geistigen Perspektive zu leben. Im Blick auf uns selbst und unser geistiges Leben und im Blick auf unsere Geschwister. Und Herr, lass uns nie den Blick nach oben auf dich verlieren. Danke, dass du da bist. Danke, dass du einen Unterschied ausmachst in unserem Leben. Dafür loben wir dich und preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.